Scharfschützen. Der Tod aus der Ferne. Im Fadenkreuz.
D-Radio Wissen.
Scharfschützen.
Tagesthema.
Und dieses Tagesthema haben wir überhaupt nur heute zu unserem Tagesthema gemacht, weil uns Anfang Juni die Nachricht von einem, ja, vielleicht doch eher fragwürdigen Rekord erreicht hat. Da hat nämlich ein britischer Soldat zwei Taliban-Kämpfer in Afghanistan erschossen. Und zwar standen die 2475 Meter weit weg. Das war ein neuer Scharfschützenrekord. Den wollen wir hier heute gar nicht bejubeln bei D-Radio Wissen, aber wir schauen uns an, was Scharfschützen eigentlich machen und warum sie eingesetzt werden. Und genau darüber spreche ich jetzt mit einem Mann, der mal Chefredakteur eines Waffenfachmagazins war. David Schiller nämlich. Wir haben ihn jetzt nicht angerufen, um über Waffen zu streiten oder über das Schießen an sich zu sprechen, sondern weil David Schiller sich eben mit der Geschichte der Scharfschützen bestens auskennt. Herr Schiller, welche Rolle spielen denn solche Scharfschützen heute in der modernen Kriegsführung? Braucht man sie wirklich?
Ja, heute in der modernen Kriegsführung, wenn wir jetzt Kriegsführung als das bezeichnen, was im Moment stattfindet in Ländern wie Afghanistan, aber auch Irak, also in einem asymmetrischen Krieg, hat der Scharfschütze eine neue Bedeutung, weil er ganz einfach in einer gewissen Weise chirurgisch operiert.
Das müssen Sie mir kurz erklären. Asymmetrische Kriegsführung und wie operiert der hier chirurgisch?
Wir haben ja heute Konflikte in den Staaten mit normalen Armeen, also mit dem herkömmlichen Instrumentarium, das eine Armee mit sich bringt, von Flugzeuge, Bomben, Flugzeuge, Artillerie, Panzer und so weiter, versucht, Terroristen oder kleinkriegsführende Parteien, also irgendwelche Milizen wie die Taliban, zu neutralisieren. Nicht unbedingt umzubringen, aber im Prinzip zu bekämpfen oder sich ihrer zu erwehren, um eben, wie es so schön heißt, Nation Building zu betreiben, also Staaten wieder aufzubauen, Frieden in einer Region zu bringen. Ob das im Kosovo ist, ob das in Eritrea ist, ob das in Somalia ist, ist im Prinzip das gleiche Problem. Da steht ein Elefant mit vier großen Beinen und er wird permanent von einem kleinen Tier behelligt. Und das ist so ungefähr, das ist die asymmetrische Situation, die wir haben. Und der Scharfschütze ist ein solches Gegeninstrument dagegen, auch kein Allheilmittel, aber er hat heute eine größere Bedeutung als wie zum Beispiel im 18., 19. oder 20. Jahrhundert, als er so ein bisschen nur so eine Randfigur im normalen Kriegsgeschehen war.
Also ein Scharfschütze ist heute mit Strategie entscheidend?
Er ist nicht strategieentscheidend, aber er ist ein Teil eines taktischen Instrumentariums. Strategie ist etwas anderes. Heute gehört der Scharfschütze, und es ist ja kein Einzelner mehr, sondern es sind ganze Züge, die dem Bataillonskommandeur vor Ort zur Verfügung stehen, zum Instrumentarium, was ein Bataillonskommandeur einsetzen kann. Und er setzt ihn nicht nur ein zum Schießen, das wird immer überbetont, sondern vor allen Dingen auch zum Beobachten, vor allen Dingen auch zur Nachrichtengewinnung, auch zur Kontrolle.
Welches Standing haben denn diese Scharfschützen innerhalb der Truppe?
Ja, mittlerweile hat sich auch durch die Literatur und auch durch Hollywood, durch Filme, ist der Scharfschütze so eine Art Superkommandosoldat geworden. Also die Engländer sprechen da immer wieder davon, das Dutzend Ninjas, das der Bataillonskommandeur zur Verfügung hat. Also Leute, die man nicht sieht, die gut getarnt im Gelände lauern, die eventuell zuschlagen auf Kommando. So ähnlich wie der mystische Ninja-Krieger in der japanischen Mythologie.
Das klingt so ein bisschen nach Elite.
Es ist eine Elite. Um Scharfschütze zu werden, müssen sie einen sehr, sehr langen Weg gehen. Es ist kein einfacher Job. Es ist ein Job, für den sich nur die wenigsten Leute eignen. Ich selber habe auch Scharfschützen ausgebildet und mich sehr lange mit diesen Leuten beschäftigt. Sie müssen sehr viel Geduld mit sich bringen, sehr viel Selbstdisziplin. Sie sind oft mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Sie haben nicht den Rückhalt, den sie in einer normalen Kompanie haben, wo es eine Befehlsstruktur gibt. Sie müssen hier vor Ort sehr viel allein tun und sie müssen sich auch mit sich selber auskommen.
Das heißt, mit sich
und ihrem Partner.
Jetzt haben Sie aber gerade schon erwähnt, das Standing, was die heute haben, hatten Sie mal vor ein paar hundert Jahren vielleicht noch gar nicht. Wann gab es denn die ersten Scharfschützen, die in Armeen eingesetzt wurden?
Na, wir setzen das immer so ein mit dem Beginn der modernen Kriegsführung im 18. Jahrhundert. Also als die Armeen wirklich anfingen, mit zwei wesentlichen Elementen zu operieren, Feuerkraft und Bewegung. Und die ersten Scharfschützen, die irgendwo kriegsentscheidend, aber auch in der Geschichte auftauchten, waren eben die amerikanischen Kolonialmilizen, die dann die britischen Rotröcke bei den großen Schlachten die Offiziere aufs Korn nahmen oder auch die Kanoniere von den Kanonen wegschossen, um so eben auf das Gefechtsfeld Geschehen Einfluss zu nehmen.
Also Scharfschützen wurden erst wirklich eingesetzt oder diesen Art Job entwickelte sich erst durch die technische Entwicklung von Waffen?
Richtig, ja. Als das gezogene Gewehr aufkam, also der normale Musketier im 18., 19. Jahrhundert hatte eine Flinte, ein glattläufiges Gewehr. Und wenn er auf 50 Meter ein Mannziel getroffen hat, dann war er schon sehr gut. Der Scharfschütze bekam ein Gewehr, das eigentlich aus der Jagd kam, also wirklich zielgerichtet darauf gebaut war, ein Einzelziel zu treffen mit einer besonderen Visierung. Und die ersten Scharfschützen, die zum Beispiel in Preußen aufgestellt wurden oder auch in anderen Armeen in Deutschland, in Hessen zum Beispiel, kamen aus dem Forstdienst.
Was unterscheidet denn eigentlich einen militärischen Scharfschützen, wie wir ihn auch heute haben, von diesen sogenannten Präzisionsschützen der Polizei?
Der Präzisionsschütze ist ein ganz besonderes eigenes Element. Er entstand eigentlich aus dieser Notwendigkeit, bei Geiselnahmen den Täter zu neutralisieren. Und ich sage ganz bewusst neutralisieren, weil es nicht unbedingt immer ums Töten geht. Der Präzisionsschütze ist eigentlich völlig in einer ganz anderen Situation. Er ist eigentlich nur der verlängerte Arm der Polizeiführung beim Einsatz. Er darf nicht schießen auf eigene Veranlassung oder im Rahmen eines offenen Auftrags, sondern er schießt nur dann, wenn er dazu das grüne Licht von der Einsatzführung bekommt. Es sind immer auch mehrere Präzisionsschützen, die sich einem einzelnen Ziel widmen. Das ist ein sehr komplexes Feld, das man also auch, wo auch seit 20, 30 Jahren Forschung laufen, wie man das technisch noch ändern oder verbessern kann. Aber es ist im Nachhinein auch für den Betroffenen, der dort ist, der Polizeibeamte vor Ort, auch ein sehr schweres Problem, denn er beobachtet streckenweise stundenlang sein Ziel, sein Opfer, und er muss danach mit dem Bild im Kopf klarkommen.
Und ein Scharfschütze bei der Armee muss nicht das Kommando abwarten?
Ein Scharfschütze bei der Armee operiert normalerweise im Rahmen eines Kampfauftrages. Das heißt, er ist zwar eingebunden in eine taktische Planung, er hat in dieser taktischen Planung quasi sein Segment, sein Teil des Schlachtfeldes, auch seinen Auftrag, und den muss er erfüllen. Zum Beispiel, also nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, die meisten Fahrzeugkontrollen, also diese Checkposts, wo die Fahrzeuge kontrolliert werden in einem Gebiet wie im Kosovo und so weiter, werden durch Scharfschützen abgesichert. Der Scharfschütze hat ganz einfach den Auftrag, ein Fahrzeug, das versucht durchzubrechen oder das versucht zu fliehen oder aus dem heraus geschossen wird, zu neutralisieren, eventuell zu stoppen, eventuell den Fahrer zu treffen. Und in diesem Rahmen wird er das Feuer öffnen, sobald da unten geschossen wird. Das macht der Präzisionsschütze bei der Polizei nicht. Er muss eventuell sogar, er darf nicht eingreifen, auch wenn geschossen wird vor Ort.
Denken Sie, Ihre Einschätzung jetzt, dass Scharfschützen weiterhin in der modernen militärischen Kriegsführung gebraucht werden, oder werden sie irgendwann mal durch neue Hightech-Waffen oder andere Einsatzmittel ersetzt werden?
Naja, wir haben immer die Vorstellung, dass wir irgendetwas durch noch eine bessere Maschine oder einen Computer und so weiter ersetzen. Und im Gegenteil, man hat in den letzten 20, 30 Jahren herausgefunden, dass man sie immer mehr braucht und dass sie eigentlich, weil sie auch weniger Schäden verursachen als andere taktische Einsatzmittel, die man so zur Verfügung hat, tatsächlich ein wichtiges taktisches Element sind, um hier in diesem Krieg und in dieser Konfrontation, in der man jetzt steht, mit kleinen Kriegsgruppen, mit Guerillas, mit Terroristen, tatsächlich irgendwo Erfolg zu haben.
Vielen Dank. David Schiller, ehemaliger Chefredakteur des Waffenfachmagazins Visier, über die Rolle des Scharfschützens heute in der modernen Kriegsführung, aber auch, seit wann es den Scharfschützen denn eigentlich gibt.